Ja, wir sind gerade in einer spannenden Reihe, finde ich. Menschen in seiner Nähe heißt die Reihe. Wir wollen uns Personen anschauen, die mit Jesus unterwegs waren, die ihn erlebt haben, die er gekannt hat, die Geschichte mit ihm geschrieben haben. Und wir wollen es deshalb tun, weil wir von diesen Personen unglaublich viel lernen können. Wir sind ja auch Menschen in seiner Nähe und wir können lernen, wie sie das gemacht haben und selber für uns auch nochmal lernen, wie wir Menschen in seiner Nähe sein können. Und heute wollen wir uns Maria von Magdala anschauen, eine Frau, die ein bisschen in Verruf geraten ist. Ich habe hier so ein nettes Ding gefunden. Die ist nämlich vom Papst Gregor dem I. 591 als eine büßende Hure dargestellt worden. War so eine Zeit vielleicht, wo Frauen nicht so angesehen waren. Jedenfalls hat der Papst Gregor die Maria von Magdala so in eine Ecke geschoben. Und man muss ganz ehrlich sein, aus dieser Ecke ist die gute Frau nie mehr rausgekommen. Das ist jetzt schon knapp, was ist das her? 1300, 1400 Jahre. Und sie ist immer noch irgendwie in dieser Ecke, denn Brown hat sie dann kurzerhand zur Ehefrau von Jesus erklärt, weil wenn man schon einen schwierigen Ruf hat, dann erst richtig. So, dann haut man auch nochmal drauf. Ich fand es total interessant, dass 2016 Papst Franziskus diese Geschichte zu Ende gebracht hat, indem er sie auf eine Stufe mit den männlichen Aposteln gehoben hat. Wir werden nachher noch sehen, dass er dafür ganz gute Gründe hatte. Aber es zeigt so ein bisschen, wie schlecht reden, was das manchmal für Konsequenzen hat. Ja, da wird über eine Person schlecht geredet und sie hat 1500 Jahre oder 1400 Jahre einen schlechten Ruf und wird diskreditiert und obwohl man versucht, diesen schlechten Ruf wieder wegzukriegen, hängt er einem immer noch dran. Also, wichtig für uns, nicht schlecht reden über andere, denn das hat unter Umständen heftige Folgen. Also, alle diese Geschichten von Maria von Magdala, die ihr gehört habt, was das für eine Frau ist, zwielichtiger Ruf, whatever, streicht es einfach durch, ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Was ist wahr? Wir wissen von ihr eigentlich sehr wenig. Sie stammt aus Magdala. Das ist, wie der Name schon sagt, irgendwie wahrscheinlich. Sie hat immer die Rolle gehabt, dass sie eigenständig war. Sie hat nie von einem Mann oder irgendeiner Person, die ihr nahestand, berichtet. Sie war wahrscheinlich eine eigenermaßen wohlhabende Frau. Sie wird auch immer genannt in den Frauen, die Jesus mit versorgt haben und hat ihr Leben Jesus zur Verfügung gestellt. Sie war immer mit ihm unterwegs und ist bis zum Schluss bei Jesus geblieben. Und sie war die erste Zeugin der Auferstehung, also die Apostelin der Apostel. Wenn sie nicht gewesen wäre, hätten die 12 immer noch nichts zu sagen. Die würden immer noch in ihrem Kämmerchen hocken und warten, was da denn jetzt alles passiert. Sie war die Frau, die die ganze Geschichte in Bewegung gekriegt hat. Noch ein bisschen was über ihre Geschichte, was wir von ihr wissen. Kurzer Text aus Lukas 8. Es waren auch einige Frauen dabei, die Jesus von bösen Geistern und Krankheiten geheilt hatte. Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Und Johanna, die Frau des Chusa, des Verwalters, des Herodes und Susanna und viele andere. Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen. Also wir merken, dass diese Frau durchaus eine furchtbare Geschichte hinter sich hat. 7 Dämonen waren in ihr gewesen. Jesus hat sie befreit und von da an war sie mit Jesus unterwegs und hat ihn finanziell auch unterstützt, wie die anderen Frauen, ihn, Jesus und seine Jünger. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen heute, was es bedeutet, von 7 Dämonen befreit zu werden. Vielleicht einen kurzen Gedanken dazu noch. Es gibt Dinge, die sind stärker in unserem Leben und die beherrschen unser Leben. Ich weiß nicht, ob du Dinge kennst, die du nicht einfach aufhören kannst. Also es gibt Sachen, die kann man einfach aufhören. Dann sind es Sachen, über die sind wir Herr und die bestimmen wir. Aber es gibt vielleicht Dinge in deinem Leben, die du nicht einfach beenden kannst, wo du denkst, sollte ich einfach beenden, sollte ich anders machen, sollte ich anders machen, aber es geht irgendwie nicht. Und solche Dinge gibt es in unserem Leben und das Schöne ist, dass Jesus uns davon freimachen möchte, so wie Maria das erlebt hat. Aber die eigentliche Geschichte, die sich mit Maria verbindet, ist die Geschichte, dass sie es ausgehalten hat, bei Jesus zu bleiben, als alles zerbrochen ist. Jesus war für Maria von Magdala der Retter ihres Lebens. Er hat ihr Freiheit gebracht. Er hat ihr Heil gebracht. Er hat ihr Selbstbestimmung gebracht. Er hat ihr Würde gebracht. Ihr ganzes Leben wurde verändert, als Jesus sie befreit hat. Jesus war ihr Held. Jesus war der Herr. Bei Jesus war alles gut. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie sie gelebt hat, was ihre Einstellung zu Jesus war. Und dann stand sie am Kreuz. Die Jünger waren alle abgehauen, wenige Frauen waren da, eine von ihnen, Maria von Magdala. Und dort am Kreuz, da sind die Dinge zerbrochen. Die Hoffnung ist zerbrochen. War das mit dieser Freiheit nur vorübergehend? Ist Jesus wirklich der Messias? Kann es sein, dass der Messias am Kreuz stirbt? Ist damit das Reich Gottes zu Ende? Jesus hat gesagt, da wo ich bin, ist das Reich Gottes. Da ist Heil, da ist Leben, da ist Kraft. Und das hat sie erlebt mit ihrem eigenen Leben. Und jetzt steht sie da am Kreuz und ist damit das Reich Gottes zerbrochen? Alle Hoffnung verloren? Und Maria von Magdala, sie war lange Zeit mit Jesus unterwegs. Wir wissen nicht, wann sie zu ihm gekommen ist, wann es geschehen ist, dass sie befreit worden ist. Wissen wir alles nicht. Aber es war eine lange Zeit. Sie hat so viel von Jesus gelernt. Und Jesus hat ihr gezeigt, wie man die Bibel versteht. Jesus hat ihr gezeigt, was Gottes Gedanken sind über die Menschen und über die Welt und. Eine Theologie hat sie entwickelt. Ein Verständnis für die Heilige Schrift. Und dort, an diesem Kreuz, unter diesem Kreuz, ist alles zerbrochen. Ein guter Gott, ein Gott, der die Welt rettet, ein Gott, der für die Menschen ist, der Retter Israels und all diese Gedanken, alles zack, weg, Ende, nichts mehr. Und Jesus war die Liebe ihres Lebens, der Freund, der Heiland. Sowas wie ein Vater, eine Mutter und ein Freund. Sie hat ihn geliebt. Es hat die Beziehung, die ihr Leben sinnvoll gemacht hat, die ihr Heil gegeben hat, Kraft gegeben hat. Und dort am Kreuz, zu Ende. Und versteht ihr? Da war die Zukunft zu Ende. Da war die Welt, das Weltverständnis zu Ende und da war die Beziehung, die sie getragen hat, zu Ende. Es ist alles, was irgendwie von Relevanz war, zerbrochen. Bei den Jüngern war es auch so, aber die sind geflohen. Die konnten diesen Zerbruch nicht standhalten. Maria blieb stehen am Kreuz, bis alles zu Ende war. Sie ist mitgegangen zum Grab, wo man Jesus hineingelegt hat. Und sobald man wieder raus durfte nach dem Schabbat, Schabbat heißt immer auch zu Hause bleiben. Man durfte nicht einfach in der Stadt rumlaufen, spazieren gehen oder so. nur ein paar Schritte. Sobald man wieder sich bewegen konnte nach dem Ende des Schabbat, stand sie wieder da, an diesem Grab. Und ich glaube, dass das eine der hervorragenden Eigenschaften von dieser Frau ist. Den Zerbruch standzuhalten. Ich glaube, dass wir das von ihr lernen können. Ich weiß nicht, wie es in eurem Leben ist. Vielleicht gehört ihr zu den wenigen Menschen, bei denen alles toll ist. So eine Instagram-Persönlichkeit, ja, da ist alles toll. Aber vielleicht gibt es auch Bereiche in eurem Leben, wo ihr sagt, Scheiße. Das ist so richtig blöd. Und dann können wir das, so wie die Jünger, einfach dem abhauen. Nicht drüber nachdenken. WM gucken, sich über den Nagelsmann ärgern, whatever. Ablenken, wegducken, nicht zulassen, dass da was zerbrochen ist. Und ich merke bei mir, das ist das, was ich von Maria lernen möchte, das auszuhalten. Da stehen zu bleiben. An dem Traum meines Lebens, der nicht Wahrheit geworden ist. Und zu sagen, ich halte diesen Schmerz aus. Ich halte diesen Schmerz aus. Und ich stehe vor diesem Jesus und halte diesen Schmerz aus. Es ist nicht gelungen. Die Beziehung, die ich mir gewünscht habe, ist nicht gelungen. Das Ziel, das ich hatte für mein Leben, ist nicht gelungen. Das, was mir wichtig geworden wäre, dieser oder jener Stelle in meinem Leben, das ist mir nicht gelungen. Vielleicht auch dein Selbstbild. Ich weiß nicht, was du ein Bild von dir selbst hast, wie du dich selber gerne sehen würdest. Und manchmal merkt man ja, dass man nicht so ist, wie man eigentlich gerne wäre. Vor sich selber. Und da muss man sagen, hey, ich bin nicht so gut, wie ich dachte, dass ich bin. Und dann zerbricht etwas. Und das ist auch gar nicht schlimm. Also, es ist schon schlimm. Aber das gehört zu unserem Leben dazu, dass da etwas zerbricht. Und Maria, sie ist uns ein Vorbild dessen, dass sie diesen Zerbruch aushält, stehen bleibt, bis zum Letzten. Das hat keinen Spaß gemacht. Das tut wahnsinnig weh. Aber ich glaube, dass das Neue kommen kann, ist dieses Zerbrechen notwendig. Das Kreuz ist notwendig für die Auferstehung. Das Zerbrechen ist notwendig für das Wiederauferstehen. Deshalb an der Stelle möchte ich eine ganz kurze Pause machen und dich einfach fragen, gibt es was bei dir, wo du sagst, wow, dem muss ich mich stellen, dass da was zerbrochen ist in meinem Leben oder was gerade am Zerbrechen ist. Gibt es da was, wo du immer wegdenkst, wenn diese Gedanken kommen? Versuchst dich immer abzulenken? Maria, sie stand da in diesem Grab mit all diesen Dingen, die in ihr zerbrochen waren. Da war alles dunkel. Und sie hat auch die Dinge nicht mehr richtig gesehen. Da stand Jesus vor ihr und sie dachte, es sei der Gärtner. Wenn man 3 Jahre mit jemandem zusammen war und ihn dann plötzlich nicht mehr wiedererkennt, dann ist es nicht einfach nur vergessen, sondern dann nimmt man die Dinge nicht mehr wahr, wie sie sind. Und dann dieses eine Wort. Maria. Maria. Jesus spricht sie an mit Namen. Maria. Und Jesus spricht dich an mit deinem Namen. Er kennt deinen Namen. In der Bibel steht, dass der Name ja mehr ist als einfach nur der Name. Es ist die Person, die Persönlichkeit. Das, was du, was ich in Wahrheit bin. Und Jesus spricht dich an. Jonathan. Nadine. Miriam. Ich glaube, Claudi, zu dir sagt er Claudi und nicht Claudia. Diese Frau, die den Zerbruch standgehalten hat, sie hat dieses Wort gehört. Im Alten Testament klingt dieser Satz danach, gell? Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich finde das total interessant, dass diese tiefe Begegnung, dieses zu Gott gezogen werden, dieses erneuert werden, erlöst werden, in einem ganz engen Zusammenhang steht mit dem Zerbruch zulassen. Das gehört zusammen. Wir hätten gerne das eine und das andere lieber nicht. Aber es gehört zusammen. Jesus kennt dich und spricht dich mit deinem Namen an. Oder anders formuliert, persönlicher, wenn du es liest, Jesus kennt mich und spricht mich mit meinem Namen an. Und ich weiß, dass wir das brauchen. Wir brauchen diese Ehrlichkeit, wer wir wirklich sind. Und wir brauchen diesen Namen, meinen Namen, den Jesus ausspricht. Wir haben vorher gebetet, dass etwas von dem, was heute im Gottesdienst ist, mit in unseren Alltag geht. Ich habe da einen kleinen Tipp dazu. Viele von euch werden morgen früh an einem Waschbecken stehen. Ich meine, mal kurz Hand hoch, wer macht das morgen früh? So, kleine Mehrheit. Okay. Die meisten von euch haben an diesem Waschbecken auch einen Spiegel, oder? Mal kurz, wer hat da einen Spiegel? So, ein oder zwei, ja, okay. So. Ich finde es total cool, wenn man morgens so ein kleines Ritual einführt. Vor diesem Spiegel zu stehen und sagen, das bin ich wirklich. Ich finde es immer so peinlich, wenn die Kamera da hinten mich zeigt und meinen Glatze da hinten sichtbar macht. Und dann denke ich mir, so ein alter Sack. Und wenn man in den Spiegel schaut, da sieht man was Cooles an einem, was nicht so cool ist. Und ich möchte euch einladen, vor diesem Spiegel zu stehen und das auch zuzulassen, was nicht so gut ist. Dass du ein Mensch bist, der auch schlecht denken kann und. Und dann sprich deinen Namen aus. Martin. Wow. Gott spricht mich an. Das ist ein guter Start in den Tag. Nicht mit Illusionen zu starten, sondern mit der Wahrheit. Nämlich, dass ich nicht so gut bin, wie ich manchmal denke. Aber dass Gott mich anspricht und mich gut macht. mir den richtigen Blick schenkt. Wie war das in der Geschichte, als Jesus Maria angesprochen hat? Maria! Da hat sie es gesehen. Da hat sie es verstanden. Dieses Wort hat alles geändert. Ihren Blick, ihr Verständnis vom Leben, ihren Zerbruch. Das war immer noch scheiße. Jesus war immer noch gestorben. Alles immer noch. Aber trotzdem, es war in einer Sekunde alles komplett anders. Und dann hat sie ein Wort gesagt. Und dieses Wort ist mega. Rabuni, hat sie gesagt. Rabuni. Ich habe versucht, mal mein Aramäisch-Lexikon auszupacken. Denn das ist ja ein Wort, das gibt's, habe ich sonst nie gesehen, gehört. Rabuni. Rabbi kenne ich. Ja, ein Rabbi, das ist sowas wie ein Lehrer. So. Und Jesus war so eine Art Rabbi, so eine Art Lehrer. Okay. Aber warum hat sie dann eben nicht mein Rabbi gesagt? Oder einfach nur Rabbi? Ja, Meister, Chef, was auch immer. Sondern sie sagt Rabuni. Was heißt Rabuni? Rabuni heißt erstens Rabbi, klar, da kommt's her. Zweitens, dieses Un, also Rabun, das ist so eine Steigerungsform. Sowas wie Großonkel, ja, also das Groß, Großmufti, Großkönig, sowas, ja. Also dieses Groß, dieses Steigerung, dieser Super-Rabbi, Großrabbi, Top-Rabbi, der beste Rabbi, der allerbeste, sowas. Sowas bedeutet das Un. Und interessant, wir haben aramäische, oh, ich habe mir den Kabel irgendwie. Rein und wieder raus. Das ist schade. Machen wir es nochmal auf. Jetzt hätte ich hier meine ganzen Dateien. Nee, ihr seht sie nicht. Da. So. In aramäischen Texten wird sogar Rabuni als ein Wort für Gott genommen. Gott ist der Großrabbi, Gott ist der, der alles weiß. Gott ist der Klügste, der Beste, der Weiseste. Und der letzte Buchstabe des I hinten heißt mein. Und sie sagt, mein Großrabbi. Eine Woche später wird Thomas, der Ungläubige, sagen, mein Herr und mein Gott. Sinngemäß genau das Gleiche. Sie hat ihr ganzes Leben diesem Jesus anvertraut und hat gesagt, ich weiß nichts mehr, ich kann aus mir nichts mehr, ich trete in deine Nachfolge. Du bist von jetzt an meine Weisheit, mein Lehrer, mein Herr. Und ich will die Dinge so tun, wie du sie getan hast. Das ist ein Rabbi. Man folgt ihm nach. Man macht die Dinge so, wie er sie getan hat. Und ich glaube, dass es erst dann möglich ist, Jesus so in der Tiefe anzunehmen, wenn man eben auch diesen Zerbruch erlebt hat. Und ich glaube, dass Maria von Magdala hier uns etwas zeigt in ihrer Person, was ganz, ganz grundlegend ist für unseren Glauben. Es braucht dieses Zerbrechen und dieses Sterben. Es braucht es. Und dann braucht es aber auch dieses von Jesus angesprochen werden und auferstehen. Und interessant, gell, der Paulus, der sagt dann da, im Römerbrief, wir sind mit Christus gestorben, und mit Christus auferstanden. Das ist genau die Geschichte von Maria von Magdala. Und das ist genau die Geschichte von mir und von dir und von jedem von uns. Und Maria zeigt uns, dass es eben nicht so diesen schnellen, naja, dann kommt Jesus und hui, hui, hui und dann ist alles fein. Sondern, dass es wirklich diesen Weg braucht. Sterben und auferstehen. Und ich glaube, Maria, wenn man sie im Nachhinein fragen würde, war das schön? Dann würde sie sagen, nein. Es waren die schrecklichsten 3 Tage meines Lebens. Und trotzdem würde sie sagen, und ich will diese 3 Tage nicht missen, weil sie in der Tiefe alles verändert haben. Und das ist das, was Jesus sich, glaube ich, für uns und für jeden von uns wünscht. Ja, das ist hart, sich dem Versagen zu stellen. Aber es ist unvergleichlich schön, Jesus zu sehen und zu sagen, ja, du kennst mich, du liebst mich und ich gehöre dir. Du bist mein Großrabbi. Und ich will jetzt nicht einfach Amen sagen, weil ich gemerkt habe, diese Predigt hat mir auch ein bisschen Kraft gekostet, mich auch Kraft gekostet. Ich glaube, es ist gut, jetzt einfach einen Moment innezuhalten. Und ihr seht diese 3 Stationen, dieses Zerbrechen, dieses Maria, dieses Angesprochenwerden mit dem Namen und dieses Rabuni, mein Superrabbi. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle du vielleicht gerade stehst. Vielleicht ist es dran, nochmal hinzuschauen, wer bin ich denn wirklich? Vielleicht ist es dran, nochmal genau die Ohren aufzusperren und dieses Wort zu hören, das Jesus zu dir sagt. Deinen Namen zu hören, der liebevoll, freundlich, mächtig ausgesprochen wird. Und vielleicht ist es dran, zu sagen, mein Großrabbi, dir folge ich, dir gehöre ich. Heiliger Geist, wir danken dir für die Geschichte von Maria von Magdala. Wir danken dir für diese Frau, die so in der Tiefe ihr Leben dir zur Verfügung gestellt hat. Und wir wollen innehalten und es selber auch für uns fragen, wo ist es dran, zu den Dingen, die zerbrochen sind im Leben, auch ja zu sagen, sie anzuschauen und ihnen standzuhalten. Wo ist es dran, deinen Namen zu hören, den du über meinem Leben und über unserem Leben aussprichst? Und wo ist es dran, dich neu zu sehen, neu zu lieben, dir neu zu folgen? Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und zu uns redest, zu jeder und zu jedem von uns. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, ein bisschen tiefer zu kommen. Uns ein Stück mehr aufs Wasser zu wagen. Die Tür in diese verborgenen Kammern unseres Lebens ein Stück zu öffnen. Komm, Heiliger Geist. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich mit deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und Rabuni, ich will dir folgen. Du weißt es besser als ich. Du bist weiser, klüger, größer. Und alles, was ich habe und was ich bin, kommt von dir. Alles, was ich habe und was ich bin, kommt von dir.